Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einem Gespräch über die RKI-Files. Na, und mit wem wohl? Das geht eben nur mit Tom Lausen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die RKI-Files sind die Sitzungsprotokolle des Krisenstabs des Robert-Koch-Instituts aus der Zeit von Januar 2020 bis April 2021. Dieses Konvolut von über 2000 Seiten wurde von dem Magazin Multipolar nach dem Informationsfreiheitsgesetz herausgeklagt. Auf diesen 2000 Seiten sind aber etwa 1000 Stellen gekürzt. Eine beauftragte Anwaltskanzlei versucht auf etwa wiederum 1600 Seiten jede Schwärzung zu erläutern. So, und Tom Lausen brauche ich vermutlich nicht groß vorzustellen. Er ist gelernter Programmierer, bezeichnet sich aber selbst als Datenanalyst aus dem einfachen Grunde. Auch oder vielleicht gerade Zahlen muss man lesen können. Und das kann er nun wirklich. Lieber Tom, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich nehme an, du bist im Moment heiß begehrt, über alle Orten. Zunächst eine Frage. Warum brauchen wir einen Datenanalysten, um diese Protokolle zu verstehen?
Ja, also im Grunde genommen braucht man die, um die geschwärzten Geschichten zu interpretieren und dann herauszufinden, wer steckt hinter den geschwärzten Geschichten. Also heutzutage ist das möglich mit künstlicher Intelligenz, in Anführungszeichen. Ne? Also Intelligenz kann man sich ja drüber streiten. Aber es ist sehr hilfreich dabei, wenn man nämlich bestimmte Passagen in zum Beispiel ChatGPT eingibt und diese Passage und fragt, welche Zusammenhänge gibt es, dann wirft der durchaus Erstaunliches aus. So auch bei dieser einen im Moment heiß begehrten, geschwärzten Stelle, wer hat denn dieses eine Signal gegeben? Und ehrlich gesagt, es gibt natürlich noch viele, viele andere brisante Stellen. Das würde aber wahrscheinlich den Tag und wahrscheinlich die Woche sprengen, wenn wir das jetzt besprechen würden. Aber der Datenanalyst ist in diesem Fall ein Entschwärzer und das ist auch etwas, was eigentlich nur entsteht durch eine gewisse gesunde Neugier. Wenn sozusagen offizielle Stellen anfangen, Dinge zu verschleiern, dann haben wir ein etwas größeres Problem. Vor allen Dingen, wenn die Begründung auf 1059 Seiten, ich glaube, du hattest eben 1600 gesagt, das wollte ich jetzt nicht massiv korrigieren, aber 1059 Seiten hat die Kanzlei Raue ausgespuckt. Der Friedemann Deblitz, der Anwalt aus Berlin, hat mal gefragt, was kostet das eigentlich? Ja. Also wenn wir pro Seite so 500 Euro rechnen, naja, dann haben wir da schon doch 500.000, 1 Million, irgendwie so in diese Richtung wird das wohl gehen, um Dokumente zu schwärzen, die ein ganz normaler Journalist herausverlangt hat. Das sind natürlich Nebenkriegsschauplätze, die so irre sind, dass man also eine Kanzlei beschäftigen muss, um auf 1000 Seiten Begründung für Schwärzung zu schreiben. Aber darauf wollen wir ja heute gar nicht so richtig eingehen. Ich bin billiger, ich koste nämlich gar nichts, das RKI. Das heißt, ich kann fürs RKI sozusagen entschwärzen und auch für die Bundesregierung.
Dann hast du ja noch viel zu tun. Wie viel von der gesamten Textmenge ist geschwärzt? Hast du da ungefähr einen Überblick?
Habe ich nicht. Also ich habe tatsächlich mir darüber keine Gedanken gemacht, weil ich mich gleich an die Arbeit gemacht habe und geguckt habe, was davon ist auch lösbar. Und ich habe mich natürlich im Wesentlichen auf diese eine Stelle erstmal bezogen. Denn man muss sich ja vor Augen führen, diese Stelle verrät ja im Grunde genommen, dass es keine wissenschaftliche Grundlage gegeben hat, dass jemand tatsächlich eine Hochstufung von mäßig auf hoch, und ich bin mittlerweile auch von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen worden, selbst von gering auf mäßig die Hochstufung im Februar gab es nur ohne Grundlage. Das habe ich jetzt aber noch nicht genauer recherchiert. Aber daran sieht man im Grunde genommen auch immer im Hinblick auf das, was in Schweden passiert ist. Das muss man ja jetzt immer im Auge behalten. Daraus sieht man, dass das, was hier gemacht wurde, diese Hochskalierung, da muss man ja nur einen Buchstaben zufügen, ist eigentlich eine Hocheskalierung gewesen. Das ist sozusagen eine Art von absichtsvollem Schikanieren der Bürger durch eine vermeintliche illusionäre Hochstufung einer Gefahr, die wir ja auch in den Daten niemals sehen konnten.
Und fragen, in welchem Datum sind wir jetzt? Also das ist, glaube ich, der 13. März.
16.03.2020, das ist ein Montag, wenn ich das richtig in Erinnerung
habe. Ja, ist richtig, ja.
Das müssen wir vielleicht mal sortieren. Also, pass auf, ich habe, vielleicht machen wir das mal so. Ich habe natürlich gleich versucht, über Abgeordnete die Bundesregierung zu fragen. Ja, also wenn ein Paul Schreier fragt, ist er in dem Fall ein Privatmann, also gar nicht als Journalist. Er hat also keine Presseanfrage gestellt, sondern da kriegt, hat er auch andere Rechte. Ja, also er hat sozusagen eine Informationsfreiheitsanfrage gestellt.
Ja.
Und da sind die Rechte quasi am niedrigsten. Ja, da gibt es so Gesetze, die stehen dem entgegen, insbesondere wenn Personen und Namensdaten da sind, dann können die ganz leicht sagen, ja, das schwärzen wir, weil das steht quasi nicht über dem Interesse der Allgemeinheit, wer jetzt dahinter steckt. So, damit konnten wir. Aber ein Bundestagsabgeordneter, der fragt, der sollte eigentlich zumindest den Hinweis bekommen, also das ist eine Verschlusssache, aber wir müssen es ihm leider sagen. Selbst das hat die Bundesregierung nicht gemacht. Also die Bundesregierung wurde gefragt, wer ist denn diese Person? Ja, also mit den Rechten eines Bundestagsabgeordneten. Also die Bundesregierung hätte ja auch die Möglichkeit, wenn es als höchst geheim eingestuft wäre, dann hätte sie ja die Möglichkeit zu sagen, okay, du darfst in die Geheimschutzstelle, lieber Abgeordneter, und in der Geheimschutzstelle darfst du den Namen einmal lesen und dann gehst du wieder raus. Du darfst das nicht fotografieren, du darfst das nicht aufschreiben, du darfst es nur einmal sehen. Gut, ist bei einem Namen natürlich schwierig, das zu vergessen. Ja, sowas ist natürlich nur interessant, wenn man jetzt eine riesige Menge an Daten oder so hätte oder Informationen, dann kann der Bundestagsabgeordnete quasi das nur für sich selbst aufnehmen. Und er dürfte es in der Regel für seine parlamentarische Arbeit benutzen. Das müsste die Bundesregierung dem Abgeordneten, der gefragt hat, eigentlich anbieten. Haben sie nicht. Im Gegenteil. Sie haben sogar gesagt, nö, nach dem Informationsfreiheitsgesetz, also sie haben jetzt den Bundestagsabgeordneten völlig absurd so behandelt, als sei er ein Privatmann, der quasi von außen mal so eine Frage stellt.
Ja.
Das war schon verdächtig. Also sie halten es geheim. Dann hat ein anderer Abgeordneter auf Veranlassung gefragt, hatte Herr Generalarzt Holther, das ist ja der Leiter des Corona-Krisenstabes vom 1. März an gewesen, hatte der denn eigentlich die letztliche Verantwortung für alle Veröffentlichungen im Corona-Krisenstab? Ist sozusagen eine Annäherung an die Frage, wer ist denn generell für Veröffentlichungen insgesamt verantwortlich. Und vielleicht müssen wir mal parallel auf den Bildschirm.
Wir von Manova wollen den vielen Zumutungen der Politik mit mutiger Aufklärung und lebendigen Debatten begegnen. Wenn Sie etwas für unabhängigen Journalismus übrig haben, bitten wir Sie herzlich um Ihre finanzielle Unterstützung. Vielen Dank.
Um diesen Eintrag im Protokoll hier geht es, ja, damit der Zuschauer auch Bescheid weiß. Und zwar, es geht um die neue Risikobewertung und wir müssen es mal wortwörtlich machen. Die Vorbereitung soll diese Woche hoch skaliert werden. Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald ein Signal dafür gibt. So, jetzt muss man sich natürlich fragen, wenn jetzt einer ein Signal für die Veröffentlichung gibt, dann ist ja die Frage, welche Verantwortung, welche Befugnis wird ihm denn hier zugeschrieben? Warum könnte jemand, der ein Signal gibt, also der sozusagen in der Position der Verantwortung ist, hier wird was veröffentlicht, ich muss da noch einmal drüber gucken, alles klar, könnt ihr veröffentlichen. Warum wird der so geheim gehalten? Das ist ja die große Frage. Natürlich wird er geheim gehalten, weil hierhinter möglicherweise klar wird, dass die Hochskalierung offensichtlich in der Verantwortung eben nicht vom RKI steht. Deswegen wird auch immer betont, es ist ein RKI-Mitarbeiter, sondern möglicherweise ein Einfluss, eine Einflussnahme offenlegt, die wir so gar nicht erwartet hätten.
Tom, eine Frage, die, wenn ich schon das Wort sehe, es soll diese Woche hochskaliert werden. Das kommt mir schon vor, als wie so, also nicht sozusagen, wir haben neue Ergebnisse und da müssen wir Stellung zu beziehen und den Schluss draus ziehen, sondern die sagen ja, die Risikobewertung soll hochskaliert werden. Also das heißt für mich, naja, da wird ein bisschen, da sitzt ein anderer Tom Lausen, der sorgt dafür, dass die Zahlen gut aussehen oder dass die erschreckend aussehen. Also allein das, sehe ich das richtig?
Ja, also ich finde das eine sehr schöne Interpretation und ich freue mich, dass ich mit dir gemeinsam da jetzt mal drauf schaue, weil es findet meines Erachtens immer noch zu wenig Beachtung, dass Herr Schreier, der Paul Schreier, das so rausgefunden hat, diese Passage.
Ja.
Eigentlich würde ich das auch so sagen, es sieht nicht so aus, als wenn man etwas getan hat, was aus einer Not, in einer Pandemie würden ja alle Menschen eine gewisse Notwendigkeit, also um die Not zu wenden, etwas zu tun, was eine Grundlage hat. Also ich hätte jetzt erwartet, am Wochenende wurde eine neue Risikobewertung, also vorbereitet ist auch erstmal nicht schlecht. Es soll diese Woche hochskaliert werden. Also da würde ich erwarten, dass man sagt, der wissenschaftliche Bla-Bla-Bla hat erarbeitet, dass wir zu dem Schluss gekommen sind, es gibt tatsächlich neue Risiken und das Risiko ist jetzt hoch und wir brauchen jetzt eine Veröffentlichung, damit sozusagen irgendwie neue Maßnahmen eingeleitet werden oder was auch immer. Aber das hier sieht tatsächlich, wie du schon sagst, ein bisschen so aus, als hätte man quasi mechanisch ohne Grundlage gesagt, so, jetzt ist es dran. Wir werden der Bevölkerung jetzt mal zeigen, was tatsächlich bedeutet, wenn wir ein hohes Risiko haben und dann gehen wir richtig ab. Also
Tom,
so
da
sieht's
kann man nochmal verweisen darauf, dass ungefähr zu diesem Zeitpunkt auch das Panikpapier des Innenministeriums entstanden sein müsste. Und da gibt es ja geradezu Anweisungen, wie man durch Anhebung der Testzahlen, wie man wieder auf eine bestimmte Prozentzahl von Infizierten und Kranken kommen kann. Also da ist sozusagen ein Beispiel für Hoch Eskalierung, wie ich sagen würde, der hat das Bundesministerium des Inneren schon vorgelegt, ja.
gut, also man sieht schon, dass diese kleine Passage sehr brisant ist, weil sie in alle möglichen Richtungen natürlich strahlt. Also die Frage ist, welche Grundlage hat das? Und jetzt kommt gleich was sehr Lustiges. Man versucht ja jedenfalls, das ist die zweite Ausstrahlung, die Bundesregierung versucht ja krampfhaft diesen Namen zu verhindern. Ich will das mal vielleicht hier auch zeigen. Denn der Herr, nee, das ist die erste, Moment, ich muss hier mal einmal aus dem Bild springen, weil ich meine Kamera so etwas unglücklich positioniert hatte. Genau, man hat hier gefragt, wer sollte denn einen Vermerk des Robert-Koch-Instituts vom 16. März, das Signal für eine Hochstufung und so weiter, von mäßig auf hoch geben? Ja, gegebenenfalls auch Funktionen. Und man sieht die Hochstufung der Risikobewertung, das schreibt die Bundesregierung, ja, also das ist ein Schreiben hier des Bundesministeriums für Gesundheit, war eine beim Robert-Koch-Institut beschäftigte Person und beruhte auf einer kontinuierlichen, differenzierten Risikoeinschätzung auf Grundlage von virologischen und epidemiologischen Daten. Also, wenn ich ehrlich bin, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, sieht das hier nicht so aus.
Tom, hast du noch die Zahlen im Kopf? Also gab es in diesem Zeitpunkt, also um den 16. März, gab es da einen Sprung in den Zahlen, also in den veröffentlichten Zahlen? Er hat sich da ganz viel.
Ja, genau. Das alte Spiel, absolut und relativ. Wenn du sozusagen eine absolute Zahl von, nehmen wir jetzt mal an, 1000 hast, ja, weil du 10.000 Tests gemacht hast oder 20.000 Tests und 5% davon sind sozusagen positiv gewesen, dann hast du 1000. Wenn du jetzt aber 40.000 Tests machst und du hast immer noch 5%, dann hast du aber nicht mehr 1000, dann hast du 2000. Das ist natürlich ein gewaltiger Sprung. Also im Grunde genommen ist die Frage, wenn man mit absoluten Zahlen rechnet, hätte man also 1 Million Tests gemacht, wäre es natürlich eine Katastrophe gewesen und man hätte wahrscheinlich auch die Anzahl der Infektionen gesehen. Nun muss man natürlich sagen, ist die Frage, ob ein PCR-Test das richtige Mittel ist, um tatsächlich eine entsprechende Krankheit zu identifizieren. Wie mir scheint, nicht. Wenn man sich die Pandemie so anguckt, ist das tatsächlich zumindest ein diskussionswürdiger Punkt. Aber genauso haben sie es gemacht. Sie haben die Testzahlen erhöht und man konnte dann bessere und höhere absolute Zahlen machen. Aber Paul Schreier hat auch ganz klar in seinem eigenen Artikel geschrieben, letztlich ist es nur um 1% gestiegen, also von 5% auf 6% und oder 6% auf 7%. Das heißt also, eigentlich gab es hier keine signifikanten Anstiege und schon gar keine exponentiellen Anstiege. Exponentiellen wird es immer nur, wenn man mehr Tests macht.
Ja, das
Also
hat's nie gegeben, ja.
Und jetzt pass auf, also der interessante Punkt kommt ja noch. Die Regierung versucht ja die ganze Zeit hier mit ihren Geschichten, wenn man das hier mal so sagen darf, hier sagen sie auch, bei der in Rede stehenden Person handelt es sich um eine vom Robert-Koch-Institut beschäftigte Rechtsgrundlage. Für die vorgenommene Bekanntmachung ist der Schutz, Unkenntlichmachung ist der Schutz personenbezogener Daten nach § 5 des Informationsfreiheitsgesetzes. Also ein Bundestagsabgeordneter fragt das Bundesministerium, der hat hier ein Fragerecht. Er wird mit sehr geehrter Kollege angesprochen. Und dem gibt man sozusagen, ja, er sagte hier, Informationsfreiheitsgesetz. Also der fragt ja aus parlamentarischer Sicht. Ja, also das ist natürlich hier eine ganz dicke, fette Sache. Und dann haben wir mal gesagt, okay, wir fragen das Ganze mal anders. Die interessante Frage in dem Kontext ist natürlich, könnte es der Herr Dr. Hans-Ulrich Holtherm gewesen sein? Ja, den kennen ja nicht alle. Herr Holtherm ist sozusagen derjenige, der diesen Krisenstab ja geleitet hat. Und man hat nur mal gefragt, hatte der damalige Leiter der Abteilung 6 des Bundesministeriums für Gesundheit, Generalstabsarzt Dr., die finale Verantwortung als Leiter des Krisenstabs für alle Veröffentlichungen? Ja, fragt auch wieder ein Bundestagsabgeordneter, in diesem Fall Thomas Seitz. Und man würde ja erwarten, dass sie sagen, ja, der ist der Leiter dieser Abteilung gewesen und wenn was veröffentlicht wurde, hatte er die Verantwortung. Nein, die antworten nicht mal das. Sie sagen, also selbst da scheuen sie sich, eine Antwort zu geben. Und jetzt kommt der Knüller. Den kann ich hier leider nicht zeigen. Es gibt eine Journalistin, die hat tatsächlich Herrn Wieler angeschrieben und Herr Wieler hat geantwortet und hat gesagt, es ist Lars Schade.
So. Wer ist Lars Schade? Lars Schade ist?
Schade ist der damalige Vizepräsident des Robert-Koch-Institutes. Im Übrigen ist das immer eine Person, die keine großartigen Außenwirkungen hat. Der Vizepräsident in einer Bundesbehörde ist immer erstmal einer, der so im Rahmen der Verwaltung arbeitet. So, der ist jetzt Präsident geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe, nachdem Herr Wieler ausgeschieden ist und ist jetzt
Präsident. Tom, könntest du den Bildschirm wieder geben? Oder brauchst du den noch?
Nein, brauche ich nicht. Entschuldigung. Der Herr Schade ist sozusagen der es jetzt gewesen sein soll. Jetzt frage ich mich, jetzt habe ich folgende Fragen, vielleicht auch an dich. Erstens, wieso wehrt die Bundesregierung gegenüber Bundestagsabgeordneten massiv die Fragen nach Herrn Holtherm und nach dem, wer es gewesen ist, ab? Und wieso haut Wieler in einer Kurzintervention einer Journalistin, die das ja veröffentlicht, ja, also die macht das ja, das ist ja der Grund, warum Journalisten fragen, ist ja, dass sie es öffentlich machen. Warum sagt er einfach so, ohne irgendwas, es sei Lars Schade? Und vor allen Dingen mit der Begründung, er hätte am Wochenende mit Herrn Schade telefoniert und dann wären sie zu dem Schluss gekommen, dass es doch so viele Fälle im Ausland gibt, dass man deswegen tatsächlich die Hochstufung dann machen konnte. Also das klingt mir vom Wochenende zuvor eher nicht nach einer wissenschaftlichen langfristigen das, was ja die Bundesregierung schreibt, man hätte langfristig die ganze Sache abgewogen und so weiter. Und er sagt wortwörtlich, dass er das am Wochenende mit Lars Schade besprochen hätte, dass das hochskaliert werden muss. So, und jetzt kommt der Knüller, der Präsident des Robert-Koch-Institutes, Herr Wieler, sagt, am Wochenende habe er mit Lars Schade sich abgestimmt. Dann geht am Montag Lars Schade in die Versammlung, regt dieses Thema an, das hochskaliert werden soll, wenn ein Signal dafür gibt. Also er sitzt selber drin.
Ja, das ist ein bisschen albern, ja.
Und jetzt kommt noch der Knüller. Nächsten Tag am Morgen verkündet Herr Wieler, jetzt wird hochskaliert. Die Risiko. Also, Herr Wieler wartet auf das Signal seines Vizepräsidenten, mit dem er am Wochenende zuvor gesprochen haben will. Nein.
Yeah. Sehr schön, sehr schön.
Also, man versucht sozusagen hier auf verschiedenen Ebenen Glatteis zu streuen. Und ich finde, das ist auch jetzt hier für die Geschichte festzuhalten, weil ich mir vorstellen könnte, dass in diesem Fall so ein großer Druck entsteht, dass hier auch nach den Schwärzungen oder Entschwärzungen möglicherweise hier falsche Namen darunter stehen könnten. Ja, weil der Druck einfach zu groß ist. Yeah. Also das werden wir ja noch erleben. Also ich glaube nicht, dass es Herr Schade war und ich bin mir auch so, eigentlich bin ich mir sicher, nach dem Vorgang, den ich hier gesehen habe, ist das nicht, Herr Schabe.
Und wie du auf den Namen Holtherm dann gekommen bist, das hast du schon mal erklärt. Das wäre jetzt noch mal abendfüllend oder morgenfüllend. Aber es ist hochinteressant und super spannend. Tom, eine Zwischenfrage. Welche Stellen sind eigentlich geschwärzt? Geht es immer nur um Namen oder geht es auch um Kontexte?
Ganz viel um Kontext, also hauptsächlich um Kontext. Die Namen sind da eher zweitrangig. Und da wissen wir ja so gar nicht, was da so für ein Kontext ist. Und ehrlich gesagt, wir sind ja in den Protokollen nur bis zum 30.04.2021 gekommen. Also wir haben ja alle noch so ungefähr die Geschichte im Kopf. Die wirkliche schlimme Zeit ist ja eigentlich also schon am Anfang gewesen. Aber schlimm wurde es ja erst im September, Oktober, November, Dezember 2021, als wirklich die katastrophalsten Auswüchse übrig gebliebener aus einer vorangegangenen dunklen Zeit kam. Also so muss man es ja fast bezeichnen. Das sind ja echt übrig gebliebene, die dann auf einmal ihren Kopf rausgesteckt haben. Yeah. Wie zum Beispiel der Professor Bude, der hat sich ja kürzlich geoutet mit dem Ansinnen, dass man quasi pseudowissenschaftliche Begrifflichkeiten wie flatten the curve einführt, um eine scheinbar wissenschaftliche Erklärung abzugeben und Folgebereitschaft zu erzeugen.
Wenn ich das mal eben erläutern darf, Heinz Bude ist Professor für Sozialwissenschaften an der Universität Kassel, glaube ich, und gehörte zu diesem Beraterstab, der das von mir erwähnte Papier des Innenministeriums mit der Überschrift wie wir die Pandemie in den Griff bekommen. Das ist sozusagen eine Betriebsanleitung zur Angsterzeugung, also zur weiten, flächendeckenden Angsterzeugung, inklusive Fälschungsanweisungen. Da hat Herr Bude, der von Virologie keine Ahnung hat und von Epidemiologie keine Ahnung hat, ich glaube, er hat auch von Sozialwissenschaften keine Ahnung, das ist eine andere Geschichte, die ich kenne, den Burschen, der hat schon mit 35 so gewirkt, wie so ein frühvergreister Gelehrter, ist es aber ein ganz schrecklicher Mensch. So, entschuldige, das musste ich loswerden.
Ja, also ich würde sagen, dass man den Zuschauern auch hier mal ein bisschen Überblick geben sollte. Darf ich mir nochmal den Bildschirm nehmen, damit wir das nochmal zeigen können? Und zwar gibt es ja in diesem Kontext, jetzt muss ich kurz leider suchen, habe ich nicht so fertig fest vorbereitet. Moment. So, nee. Moment, ich muss das hier mal so ein bisschen rüberziehen. Das Lausen-Experiment, das ist das Falsche. Da ist es. So, das hier kennen ja die meisten.
Noch einmal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben gesagt, wir müssen ein Modell finden, um Folgebereitschaft herzustellen, das so ein bisschen wissenschaftsähnlich ist. Und das war diese Formel Flatten the Curve. Nicht, dass wir gesagt haben, wie können wir die Leute zu überzeugen, mitzutun? Wir sagen denen so ein Modell, das sieht so nach Wissenschaft aus. Ne? Man sagt, wenn ihr schön diszipliniert seid, könnt ihr die Kurve verändern. Das heißt, quasi es gibt eine Veranschaulichung von individuellen Verhaltensveränderungen in einer Art von wissenschaftlicher Darstellbarkeit. Das war in dieser Formel drin, Flatten the Curve. Das haben wir geklaut von einem Wissenschaftsjournalisten, haben wir nicht selber erfunden. Aber wir fanden das irgendwie toll, dass man so ein quasi Wissenschaftsargument noch in der Art der Erzeugung von
traumhaft. Wenn man das mal weiß, das ist jetzt ganz aktuell 2024. Jetzt gucken wir uns mal an, was er in dieser schlimmen Zeit gesagt hat. Und darüber müssten wir, weil ich wüsste nicht, mit wem anders als mit dir ich darüber sprechen muss. Da hat er ein Interview.
Ich wundere mich manchmal über die historische Einzigartigkeit dieses Virus.
2021. Ja, und hat dieses Interview, ist hier abgebildet. Ich will das gar nicht komplett abspielen. Ich gehe mal zu dem Punkt vor, wo er so entscheidende Sachen sagt.
Also jede Person, mit der Sie sprechen, kennt irgendjemanden, ja, wo die Leute abwinken und sagen, es hat keinen Sinn, mit dieser Person mehr zu reden. Und ich glaube, das wäre gut daran, würde ich...
Also alleine die Betonung müssen
Wahnsinn.
Wir schon... Das ist...
mehr zu reden. Und ich glaube, das ist irgendjemanden, ja, wo die Leute abwinken und sagen, es hat keinen Sinn, mit dieser Person mehr zu reden.
Also ganz ehrlich, das habe ich nur in schlechten Filmen gesehen, die über schlechte Zeiten gemacht wurden. Ja. Solche. Also ganz ehrlich.
Seiner Bekanntschaft, also jede Person, die, mit der sie sprechen, kennt irgendjemand, wo die Leute abwinken und sagen, es hat keinen Sinn, mit dieser Person mehr zu reden. Und ich glaube, das wäre gut daran, würde ich auch jedem politisch im Augenblick empfehlen, klare Kante, klare Richtung. Impfgegner müssen fühlbar Nachteile haben. Und im Grunde, in gewisser Weise, kann man sich nicht länger mit denen beschäftigen. Das ist so, die kann man nicht nach Madagaskar verfrachten, was soll man machen.
So, das ist jetzt, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Darüber wollte ich mit dir sprechen.
Klare Kante, klare Richtung. Impfgegner müssen fühlbar Nachteile haben.
Jetzt kommt's.
Und im Grunde, in gewisser Weise, kann man sich nicht länger mit denen beschäftigen. Das ist so, die kann man nicht nach Madagaskar verfrachten, was soll man machen?
Die kann man nicht nach Madagaskar verfrachten.
Wie kommt er auf Madagaskar, ne?
Madagaskar ist sozusagen etwas, vielleicht kannst du dazu Näheres sagen, aber hier steht es in Wikipedia, der Madagaskar-Plan. Ja, ich will das eigentlich gar nicht weiter aussprechen, weil man ist ja ruckzuck in einer strafrechtlichen Thematik. Aber ich glaube, dass Herr Bude in dieser strafrechtlichen Thematik drin ist und eigentlich ein Verfahren gegen ihn eröffnet werden muss. Denn meines Erachtens ist das, was er gemacht hat, tatsächlich nach bestimmten Strafgesetzparagraphen strafbar gewesen. Denn das ist das, was er den Ungeimpften vorgeschlagen hat, die im Übrigen ganz viele Gerichtsverfahren bekommen haben, wenn sie einen gelben Stern mit ungeimpft getragen haben.
Yeah.
Da gab das massiv Gerichtsverfahren, wobei mittlerweile die Gerichte sagen, das ist keine Volksverhetzung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand, der im Bundesministerium für Gesundheit arbeitet, und das ist bei Herrn Bude so, der hat ja, beziehungsweise der hat ja dieses Papier mit entwickelt, ich muss mal kurz gucken, Generation digitale Grundrechte, genau, im Interview, da hat er das gesagt, genau, hier steht das, da ist das, Corona Bude war 2020 Mitarbeiter. Da ist jemand, der möglicherweise ungeimpft zumindest in Erwägung gezogen hat, nach Madagaskar zu schicken, was man 1900, wann war das? 44 oder was das?
Nee, 40 war das, glaube ich.
1940 schon ja. Mal in Erwägung gezogen hatte,
ja.
Allerdings nicht mit ungeimpft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das nicht bestraft wird, dann dürfte auch solche Verfahren, die gegen Herrn Bakhti eingeleitet werden, wo man quasi versucht, irgendwas an den Haaren herbeizuziehen, dann ist das sozusagen hier wirklich eine ganz schlimme Sache, die dieser Mann hier gesagt hat. Ja, also
das Gerichtswesen, da habe ich nicht mehr so wahnsinnig viel Vertrauen. Es ist auf eine unglaubliche Weise unanständig. Und das ist, glaube ich, das, was diesen Menschen auszeichnet. Es ist ja wirklich interessant, dass für dieses Papier, da waren, glaube ich, 14 Leute, haben daran mitgearbeitet, an dem Papier des Innenministeriums, wie wir die Pandemie in den Griff bekommen. Da war kein einziger vom Fach. Also hatte Ahnung von Virologie oder epidemiologischen Geschichten oder Infektiologie und so weiter. Da waren nur solche Typen wie der. Oder manche kannten sich auch gut mit China aus, also haben sozusagen die chinesische Vorlage wunderbar eingearbeitet in dieses Papier. Aber wie kommt so ein Heini, der nie durch brillante empirische Sozialwissenschaft aufgefallen ist, in so einen Laden rein? Das ist schon
naja, aber die wenn Frage, wir jetzt mal dass er ein übrig gebliebener ist, so möchte ich das jetzt mal nennen. Es gibt ja noch sehr viele übrig gebliebene, die offensichtlich jetzt auch wilde Sachen treiben. Dann muss man ja fragen, ob die anderen 13 auch übrig gebliebene gewesen sind. Und man muss sich natürlich dann auch direkt fragen, wer inszeniert denn sowas? Ja, und dann muss man sich fragen, und ich muss sagen, ich bin ja hier heute quasi gar nicht so richtig als Datenanalyst, sondern ich bin Gerichtsbeobachter und als Gerichtsbeobachter schaue ich mir eben auch solche Verfahren an, die aber zu Unrecht ganz häufig eröffnet werden, aber mit Massivität durchgeführt werden und solche Leute bleiben unbehelligt. Dann muss man sich natürlich über den Rechtsstaat sehr große Sorgen machen. Und ich habe mir damals nicht nur über den Rechtsstaat, sondern Ende 21 sah es ja so aus, als wollte man tatsächlich die Ungeimpften in schlimmster Weise vielleicht sogar, ja, ich würde das fast mal als auslagern. Madagaskar-Plan sprach ja von deportieren. Das war sozusagen in den Köpfen dieser Leute bereits drin. Und wenn Omikron uns nicht gerettet hätte, das ist zwar eine ganz merkwürdige Formulierung, die ich jetzt hier bringe, aber wenn Omikron nicht gekommen wäre, dann lass uns das bitte mal konsequent zu Ende denken, was diese Leute, die in der Regierung sitzen, dann mit uns gemacht hätten.
Und du glaubst, da wäre es dann also wirklich zu einem Isolationslagern gekommen oder also sozusagen Isolationslagern, wie es sie in Australien ja auch, glaube ich, gegeben hatten.
Ja, wobei natürlich, wir waren ja eher im Tal der Ahnungslosen. Wir haben ja immer nur so Versatzstücke bekommen. Wir haben ja nie eine richtige Information über Schweden oder so. Wir haben ja immer nur was bekommen, wenn irgendwo was Schlimmes war. Also wenn irgendwo mal ein Altenheim Corona angeblich bekam und dann viele Leute da gestorben sind. Und dann hat man das in den Nachrichten berichtet bekommen. Also ich würde sagen, es gibt so viele Mitmacher auf dieser ganzen Schiene, insbesondere natürlich in den Medien, dass man eigentlich davon ausgehen durfte, dass das ganz schlimm geworden wäre. Und jetzt muss man natürlich auch nochmal sagen, die WHO hat ja den Impfskeptiker als einen der größten weltweiten Gesundheitsgefahren ausgerufen. Das heißt also, die WHO ist quasi ganz vorne an diesem Plan. Und da muss man sich mal fragen, was an Impfskepsis jetzt grundsätzlich fehler- oder problematisch ist. Im Prinzip sagt ChatGPT dazu, ja, aber dann, wenn man impfskeptisch ist, dann würde man die Impfquote nicht so hoch bekommen können. Also so genau erklärt, warum das jetzt wichtig ist. Insbesondere bei Corona hat es ja nun wirklich gar nichts geholfen, sondern wir haben es ja gesehen, dass die Leute, die geimpft wurden, 10.000-fach danach innerhalb von 7 Tagen, habe ich gerade eine neue Antwort der Bundesregierung vorliegen, innerhalb von 14 Tagen gab es Zehntausende, die an Corona erkrankt sind, symptomatisch. Ja, also da muss man sich natürlich fragen, ist das Zufall? Natürlich nicht. Das wissen wir ja alles. Also was wäre passiert? Und ich habe mir Sorgen gemacht, weil ich gedacht habe, also wenn sie das jetzt durchziehen, und dann kam Omikron. Und jetzt kommt wieder Herr Wieler ins Spiel. Jetzt hätte man ja sagen können, wenn man schlau gewesen wäre im Gesundheitsministerium, wir haben nur Omikron bekommen, weil wir so eine tolle Impfung hatten. Ja, aber gerade dazu ist Herr Wieler befragt worden als ehemaliger Präsident des Robert-Koch-Institutes im Ausschuss, im Untersuchungsausschuss in Brandenburg. Und da hat er gesagt, nein, Omikron hat nichts mit der Impfung zu tun. Ja, vielleicht befürchteten sie schlechte Eigenschaften, dass wenn Omikron kommt, dass das schlecht wäre. Omikron wäre durch die Afrikaner gekommen, hat Herr Wieler sinngemäß gesagt.
Aha.
Denn viele Afrikaner haben ja HIV und AIDS, also eine Immunschwächekrankheit. Und in denen wäre tatsächlich das Virus länger verweilt und konnte länger mutieren und wird dadurch dann, ich kann diese abwegigen Gedanken nicht fassen, aber wird dadurch dann stärker ansteckend und ist dann zu Omikron geworden. Also die Afrikaner haben uns gerettet, insbesondere die, die HIV-positiv sind, die haben uns jetzt gerettet, uns Ungeimpfte da rauszukommen. Ich finde das zwar eine absurde Theorie, habe das auch mit ChatGPT mal diskutiert und ChatGPT sagt, ja, das ist eine Theorie, die könnte sein, aber wissenschaftlich festgehalten wurde das nicht. Daran sieht man mal, wie wissenschaftlich Herr Wieler arbeitet. Ich glaube, wenn einer Fake News aufliegt, dann ist es, glaube ich, Herr Wieler oder selbst auch verteilt. Dann ist er das selber.
Jetzt muss man vielleicht nochmal wirklich ins Gedächtnis rufen, diese Impfung, die als Endlösung ausgegeben wurde und die allein in der Lage wäre, Herdenimmunität herzustellen, hat nicht nur vor Infektionen geschützt, sondern der Infizierte hat die auch weitergegeben, der war infektiös. Also sozusagen die Kerngrundlage, die Basis dieser ganzen Impfideologie hat nie gestimmt. Man sagt, wir hätten es nicht überprüft. Andere sagen, bei viralen Atemwegsinfektionen kann Impfung nie vor Ansteckung schützen, sondern nur später. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist natürlich da sehe ich das Hauptverbrechen. Also, dass man behauptet hat, nur das bringt uns über die Krise hinweg und dann können wir alle wieder rausgehen und lustig sein. Und die entscheidende Wirkung dieser Impfung hat es nie gegeben und daraufhin hat man und auf diesen Sachverhalt hin hat man den Stoff nie untersucht vorher. Das ist legendär. Also das ist ein Träumchen. Und wenn Sie die, wenn du die EMA-Papiere liest, wie die Brigitte Kröni-Ulrich, die da mal genau analysiert hat, die Zulassungspapiere, da steht das eigentlich alles schon da drin, dass da gar nichts stimmt bei dem Zeug. So.
Ja, also im Prinzip ist damit eigentlich fast alles gesagt. Nur wir warten natürlich noch ganz dezent auf die weiteren Protokolle vom Corona-Krisenstab. Denn Sie haben ja auch schon in diesen Protokollen bewiesen, dass Sie viele Dinge wussten, die quasi draußen auf den Demonstrationen bereits mitgeteilt wurden von Nicht-Virologen und von Nicht-Epidemiologen. Die haben das quasi schon verkündet, was der Krisenstab auch wusste, aber im Grunde genommen unterdrückt wurde, wenn man das so sagen darf. Und ich möchte wissen, was nach dem April 2021 in den Protokollen, wahrscheinlich kommen die komplett geschwärzt, aber selbst wenn ein Wort da ist, werden wir es herausfinden, was da drin gestanden hat. Nichtsdestotrotz muss man natürlich immer eine Sache sagen. Schweden hat gar keine dieser Maßnahmen gemacht. Es gab sozusagen überhaupt gar keine Grundlage. Und wenn sozusagen etwas hochskaliert wurde, und da ist der Dreh- und Angelpunkt, wo es begonnen hat, ohne dass es eine echte Grundlage, Daten dazu gab. Herr Tegnell ist ja gefragt worden in einem Interview. Herr Tegnell ist der schwedische Chef der Corona-Krisenmanagements. Und der hat gesagt, oder ist gefragt worden, welche Daten er denn habe, dass er einen anderen Weg geht und keine Maßnahmen mache. Und da hat er gesagt, er interessiert sich mehr für die Daten, die die anderen haben, die Maßnahmen machen. Und das ist natürlich der korrekte Weg, wenn man keine Daten hat, etwas zu machen. Und Schweden ist offensichtlich anders strukturiert. Da ist es nicht so, dass der Bund Schweden jetzt beispielsweise auf die kleinen Flächen Bundesländer in dem Fall Geld werfen kann, ja, so wie das die Bundesregierung gemacht hat. Die hat dann ja flächenmäßig auf alle Krankenhäuser Geld geworfen und so weiter. Das, sowas gibt's in Schweden nicht. Das heißt also, er hätte quasi ohne Daten seine einzelnen Regionen überzeugen müssen. Und das ist nicht gelungen ohne Daten. Ja, also insofern, es gab keine Grundlage für all das. Es gab sie nie. Es gab sie.
Tom, was hast du noch lesbar gemacht in den sogenannten RKI-Files? Von den geschwärzten Sachen. Mich hat eine Sache erstaunt, dass es offenkundig mehr Diskussion innerhalb des RKI gab, als man von außen ahnen konnte. Die traten ja immer wie so ein Block auf und dogmatisch. Das darf nie in Frage gestellt werden. Und intern waren sowohl die Masken in Frage gestellt, als auch die Wirkung der Impfung und so weiter und so weiter. Da gab es also eine Fraktion, weiß ich nicht, eine Gruppe, die doch noch ein paar Fragen gestellt hat.
Ja, also die spezielle Frage, also ich nehme mir gerade alles vor und ich habe mich jetzt erst einmal gestürzt auf die verschiedenen hinter den Schwärzungen liegenden Kürzel. Da gibt es etwa 8 oder 9 Kürzel und ich habe diese 8 oder 9 Kürzel jetzt quasi auswerten lassen und habe geguckt, welche einzelnen Funktionen hatten die. Ja, also ich habe geguckt, wo tauchen die überall auf?
Namenskürzel.
Ja, das sind nicht direkt Namenskürzel. Also wenn du jetzt eine Schwärzung in einem PDF vornimmst, dann kann, also in Adobe zum Beispiel, dann kann jemand anders die Schwärzung einfach wegnehmen und der Name dahinter ist wieder sichtbar. Ah. Wenn du das weißt und du möchtest, dass es geheim bleibt, dann kannst du den Namen dahinter löschen. Wenn du ganz sicher gehen willst, dass das korrekt gemacht wird, gibt es eine weitere Methode und du kannst quasi eine Art Kürzel dahinterlegen, ja, damit sozusagen auch das, was da gelöscht wurde, auch wirklich mit 9 Buchstaben überschrieben wurde, falls der Löschvorgang mal nicht funktioniert. Das kann ich sagen. Und das ist hier geschehen. Das heißt also, man hat offensichtlich bei den Namen versucht, möglichst gründlich zu arbeiten und hat dann für denselben Namen häufig dasselbe Kürzel gegeben. Also bei dieser Signalgeberfigur ist es PO Leerschritt und dann gibt's andere P gerader Strich oder PS oder PY oder ich habe jetzt nicht alle im Kopf. Und da gibt es 9 verschiedene, die EE, 2x großes E. Diese 9 verschiedenen habe ich rausgesucht und habe auch hier wieder ChatGPT gefragt, welche Position hatten die inne. Und er hat dann genaue Positionsbeschreibungen aufgrund dieser Namen herausgefiltert. Wobei ich ja schon berücksichtigt habe, dass es manchmal ist, dass diese Buchstabenkürzel auch woanders aufgefunden werden. Ja, das hat, also da haben auch viele Zuschauer aus dem Nuoviso darauf hingewiesen. Po gibt es noch an anderen Stellen, insbesondere einmal ja Po und Po. Das ist richtig, aber die habe ich ausgefiltert, die eben nicht zulässig waren, und habe die anderen verwendet, um halt möglichst dicht dran zu kommen. Und das ist sehr interessant zu sehen, welche verschiedenen Figuren da dran gearbeitet haben. Und jetzt machen wir eine Rückzuordnung. Wir gucken, wer war im Krisenstab und wer konnte welche Position gehabt haben. Also das, was wir sehen können. Und im Übrigen mit Lars Schade, der ja dieses Signal gegeben haben soll, wo wir ja schon rausgefunden haben, dass das komplett absurd das war. Lars Schade taucht, ich weiß nicht wie oft, aber ich glaube hunderte Male auf als Name, der also auch wirklich ungeschwärzt als Name auftaucht. Warum sollte er an dieser Stelle geschwärzt sein? Also wo er doch nur ein Signal geben sollte, nachdem er mit seinem Chef, also ganz ehrlich, die Lüge, die schreit ja zum Himmel. Also insofern wir, und Sie sagen es ja auch nicht vom Bundesgesundheitsministerium. Das heißt also, Sie lassen wahrscheinlich absichtlich Herrn Wieler es irgendwie an die Presse verbreiten, damit der Mantel des Schweigens drüber kommt, wer dahinter steckt. Ja, tut mir leid, ist nicht überzeugend. Ist nicht überzeugend.
Aber es hat offenkundig gereicht, um die Presse der Oberwelt, also unsere Qualitätsjournalisten, zu beruhigen. Die sagen ja unisono, da steht gar nichts Wichtiges drin, das wäre nur Aufregung.
Und so muss man die noch beruhigen, die sind doch schon ruhig gestellt.
Tom, man könnte jetzt natürlich sagen, ist es so wichtig mit dem Holterm, weil Angela Merkel hat ja mal auf dieser berühmten Pressekonferenz, da ist es aus ihr rausgeplatzt und da hat sie gesagt, natürlich werden die Corona-Maßnahmen aufgrund einer politischen Entscheidung getroffen. Da gäbe es einen gewissen wissenschaftlichen Hintergrund, aber sie wären nicht direkt dem wissenschaftlichen Vorgaben oder Beratern gefolgt, sondern hätten politische Flöcke eingesetzt, also hätten sozusagen die politisch dirigiert, die Corona-Maßnahmen. Also das ist in dem Sinne...
Also, die Frage, die ich da... Ja, also du willst ja wissen, ob es auch legitim gewesen wäre, wenn jemand einfach nur politisch anordnet, ab heute müssen alle drinbleiben und das finden wir gut von der Regierung aus und wir denken, dass es dadurch weniger Kontakte gibt. Und weniger Kontakte, das ist ja per se logisch für jedermann, erzeugen ja auch weniger Krankheiten. Wenn du der Meinung bist, dass das sozusagen ausreicht, um entsprechend alle Gesetze zu ändern, dann ist sozusagen das Verständnis von Demokratie oder dem System und dem Rechtsstaat, in dem wir leben, ist quasi nicht mehr vorhanden. Das ist dann nicht mehr notwendig. Dann hätten wir das abgeschafft. Also die jetzt da draußen für Demokratie kämpfen, haben gar nicht so richtig mitgekriegt, dass Demokratie immer dann in Gefahr ist, wenn politische, gewünschte, vielleicht sogar beeinflusst gewünschte Dinge ausgerufen werden gegen die geltenden Rechtslagen, also das Miteinanderleben. Wir haben ja ein vereinbartes Miteinanderleben, auf das wir uns alle verlassen können wollen. Und wenn das aber durch einen Ausruf von einer Person oder vielleicht, die ist vielleicht sogar korrumpiert, wenn das sozusagen auflösbar ist, dann ist das ja Nordkorea-like. Denn in Nordkorea geht das. Ja, also auch in vielen anderen Ländern mag das gehen. Da werden strenge Regimente geführt. Aber das ist natürlich nicht das, was wir uns alle wünschen und vorstellen. Ja, also Kontrolle, komplette Kontrolle über alle, indem man auch anordnen kann, was ist. Dann brauchen wir auch keinen Rechtsstaat mehr. Also dann brauchen wir auch keine Gerichte mehr und dann brauchen wir gar nichts mehr. Dann können wir einfach jemanden von der Straße weg inhaftieren, weil er irgendwie nicht passt oder unangenehm ist oder krank oder keine Ahnung oder er könnte krank sein oder dann ist das sozusagen das Zusammenleben miteinander eben nicht mehr gesichert.
Tom, die jetzt bei den Veröffentlichungen der RKI-Files, da merkte man, die mediale Oberwelt und die politische Oberwelt bekam Schiss, dass es jetzt also neuen Anstoß zu einer Aufarbeitung der gesamten Corona-Politik kommen könnte. Und in unserer Unterwelt frohlocken schon einige, jetzt bekommen wir endlich recht. Wie siehst du das? Wird es eine solche Aufarbeitung geben? Kann es sie geben?
Also die versuchen ja massiv alles dagegen zu machen, aber man muss es jetzt mal vielleicht betrachten, auch der Zeitachse. Es gab ein Totschweigen, die die 3 Jahre Einschränkungen, Grundrechtsentzug, einfach Auflösung der Grundrechte, Auflösung von rechtsstaatlichen Prinzipien quasi ignorierten, weil die Ukraine-Krise jetzt kam. Ja, also man hat auf einmal jetzt einen Krieg gehabt und Frau Büchs ist ja sozusagen unsere oberste Hüterin von Ethik, Moral und Schönheit und roten Kleidern. Und diese Frau hat ja gesagt, man hat uns die Aufarbeitung genommen, sinngemäß. Und diese Aufarbeitung ist sozusagen durch die Krise, weil wir haben ja schon die nächste Krise. Und immer dann, wenn sozusagen, dann wurde erstmal Wochen, Monate nicht über dieses Thema Corona gesprochen. Und man sagte sich schon, ja, Corona hat doch keiner mehr irgendwie im Kopf. Und dann kam es doch durch ganz viele Stellen wieder hochgekrochen und es ist sozusagen der Deckel nicht drauf zu kriegen. Die Politiker fingen an und sagen, ja, Enquete-Kommission, was natürlich totaler Blödsinn ist, weil da beschäftigt man sich ja nicht mit den tatsächlichen Verbrechen, die hier begangen worden sind, sondern das ist sozusagen so eine Art, ja, lass uns mal darüber reden und so und bitte aber nicht so hart.
Ja, es sind also, ein paar Sachen so schiefgegangen, ja, da haben wir uns vertan, das
war ja unter... auch nicht gegangen und so, nee, Hauptsache, komm, lass mal drüber reden und danach gehen wir noch ein Weinchen trinken. Ja. Das ist so Enquete-Kommission. Dafür ist Herr Kubicki zum Beispiel, der findet Enquete-Kommission gut. Ich glaube, er hat auch ein bisschen zugenommen in der Corona-Krise. Vielleicht liegt es am Weinchen. Man weiß es ja nicht. Ne? Also er will Enquete-Kommission, weil die frohlockt eben mit dem danach liegenden Weinchen. Aber das ist natürlich nicht das Richtige. Dann habe ich jetzt gesehen, auf der Zeitachse weitergelaufen, dass jetzt so Leute wie Frau Melanie Brinkmann aus der Höhle kommen, die jetzt irgendwie sich echauffiert, dass tatsächlich jetzt ungefilterte Informationen, also man muss sich das mal vorstellen, das ist komplett irre. Das sind die Leute, die quasi Verantwortung hatten, die kommen mit ihrer unglaublichen ich will es gar nicht, Unwissenheit, kommen die jetzt zum Vorschein und erklären auf einmal öffentlich Dinge, die sie vielleicht nur in so einer kleinen Zoom-Konferenz machen, aber die natürlich an die Öffentlichkeit geraten und fangen darüber an zu sinnieren, dass ungefilterte Informationen jetzt ans Tageslicht geraten und das müsse man verhindern. Und dann kommt Frau Büchs vom Ethikrat, die ja aus meiner Sicht, also ich weiß nicht, ob sie so beliebt in ihrem eigenen Ethikrat ist, also ob sie da auch richtig anders, aber das kann man ja vielleicht noch in den nächsten Wochen und Monaten sehen, ob es wirklich so ist. Sie kommt und sagt, sie wäre jetzt tatsächlich für eine Aufarbeitung. Also die springt ja hin und her, die hüpft gerade dahin, wo es gerade passt und in diesem Fall tut sie es schon wieder. Also die Hüterin von Ethik und Moral, diese Aufgabe würde ich ihr nicht geben, weil das, was ich von ihr gesehen habe, reicht mir. Sie kann halt irgendwie geschickt formulieren, das hat sie vielleicht auch in der Schule schon immer gemacht. Solche Leute hatten wir, glaube ich, alle mal in der Klasse, wie sie. Die haben dann auch immer Einsen gekriegt und durften dann stricken und Pfeife rauchen im Unterricht. Also solche Leute haben wir alle kennengelernt und sie ist halt da die vorderste, an der vordersten Front jetzt geworden. Und man hat sie eben gerne da, deswegen hat sie auch ihre Einsen immer gekriegt. Und die möchte jetzt Aufarbeitung. Sie ist aber meines Erachtens nur vorgeschickt, um das wieder zu beerdigen. Ja, also das ist sozusagen.
Oder unter Kontrolle zu halten.
Also, ja, aber es wird nicht gehen. Und wir haben jetzt ein Buch geschrieben, meine Frau und ich, die Untersuchung. Und in dieser Untersuchung steht leider alles drin und man kann es dann auch geschichtlich nicht mehr wegmachen. Es geht einfach nicht, weil da alle Dokumente jetzt verewigt sind. Und ich ersuche natürlich alle, dass sie das Buch kaufen, damit es auch ein Bestseller wird, weil dann wird es noch schwieriger, das Ganze unter den Teppich zu kehren. Und da steht eben alles mit amtlichen Schreiben belegt drin und mit ChatGPT besprochen drin, dass im Grunde genommen sowohl PI, RKI, STIKO komplett alles, was sie gemacht haben, quasi entgegen dem gemacht haben, was ihr behördlicher Auftrag gewesen wäre. Und das ist durch eigene Dokumente, durch eigene Aussagen komplett belegt. Und das sind die ungefilterten Informationen, die sie so fürchten. Deswegen muss dieses Buch möglichst in die Regale und nach Möglichkeit, wir haben es auch so geschrieben, dass es auch jemand, der vorher gar nicht skeptisch war und alles mitgemacht hat, dass der das auch lesen möchte. Das ist für uns wichtig.
Tom, darüber das Buch, das ist nochmal ganz eigenes Kapitel, da reden wir ja im nächsten Gespräch drüber, das wird hoffentlich bald stattfinden. Ich will nochmal auf die Sache mit der Aufarbeitung zurückkommen. Erstmal würde ich sagen, wir wissen doch eigentlich fast alles. Wir hatten von Anfang an recht, was die getunten Zahlen angeht, den Quatsch mit den Masken, die Absurdität der Lockdowns und schließlich diesen Wahnsinn mit der Impfung und mit der großen Zahl der daran erkrankten Menschen. Das haben wir alles sozusagen schon lange gut belegt. Und es bleibt die Wahrheit unserer Unterwelt. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, es gibt Wahrheiten, die brauchen keine Enthüllung mehr. Also Edward Snowden hat 2013 etwas enthüllt. Das war nach allen Maßstäben, die wir in dieser im Wertewesten hatten, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das war die Infrastruktur einer globalen Überwachung, also eines totalitären Systems. Das hat niemand im Ernst bestritten. Da gab es ein paar Dementis, das wäre nicht so. Im Großen und Ganzen ist alles das, was Snowden damals gesagt hat, stimmt und wird sich seitdem nicht gerade verringert haben. Das ist im Gegenteil. Und diese Enthüllung ist, die steht da im Raum erratisch, sie wird nicht realisiert. Also du könntest jetzt eigentlich auch sagen, Frau Merkel ist eine Mörderin, und dann sagen die Leute, ja, was soll man machen? Das ist so ein Umgang mit bestimmten Wahrheiten. Also sozusagen, wir haben eigentlich schon Wahrheiten, die sind gerichtsfest, nicht zuletzt dank deiner Arbeit. Die spielen keine Rolle.
Doch, die spielen eine Rolle. Und zwar wissen diejenigen, die versuchen, solche wilden Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen, die wissen ganz genau, dass sie eine bestimmte Menge an Zustimmungen brauchen.
Ja.
Und die Zustimmungen bekommen sie quasi über Propaganda und falsche Ethik ausrufende. Ja, also das ist sozusagen, oder da werden dann illusionäre Ereignisse kreiert und erschaffen, die in keinster Weise auch nur irgendwie am Ende Bestand haben, aber die Leute machen mit. So, und die Anzahl der Zustimmenden, Mitmachenden, ja, das ist jetzt kein Gendern, diese Anzahl ist entscheidend. Und der Punkt ist, dass man das permanent, während man solche wilden Ereignisse macht, dass man das permanent misst. Ja, also es wird alles gemessen, professionell. Während wir beide quasi immer nur von unserem Gefühl her messen, so wird das alles gemessen. Und dieses Messen ist sozusagen auch für uns sichtbar. Ja, also zum Beispiel hat am 2. März 2020 Frau Dr. Cornelia Beetsch von der Universität Erfurt, eine Kommunikationswissenschaftlerin, für das Bundesministerium für Gesundheit oder ich glaube fürs RKI eine Studie, die Cosmo-Studie, begonnen. Und in dieser Cosmo-Studie hat sie unter anderem schon am 2. März 2020 die Impfbereitschaft der Menschen abgefragt. Und wer die Impfbereitschaft am 2. März 2020 abfragt, und zwar unterteilt nach mit Migrations- und ohne Migrationshintergrund in Deutschland, der gehört auch zu ewig Zurückgebliebenen aus meiner Sicht. Aber es ist zumindest geschehen und man kann dann die Kurve wöchentliche, das ist eine wöchentliche Erhebung, die bei etwa 1000 Probanden gemacht wurden. Und die Impfbereitschaft geht quasi immer weiter zurück. Aber es ist immer unterschieden nach mit und ohne Migrationshintergrund. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die mit Migrationshintergrund, deren Impfbereitschaft war immer geringer. Also ich feiere diese Leute, die sozusagen doch noch mehr offensichtlich bei sich selbst sind als die anderen, die durch die Propaganda offensichtlich erfasst wurden. Nur wer sowas misst, der schreibt auch Berichte. Und ein Bericht von Frau Beetsch bezog sich auf die Ungeimpften, die man nicht mehr erreichen konnte. Und wenn man sie sowieso schon nicht mehr erreicht, muss man nur aufpassen, dass sie gesetzliche Impfpflichten nicht umgehen. Also, man sieht ganz klar, dass wir hier wirklich ewig Gestrige oder Zurückgebliebene oder wie sagt man, Übriggebliebene vorfindet, auch wenn sie jung sind, sind das trotzdem irgendwie aus einer dunklen Zeit Übriggebliebene, die da mitmachen. Ja, die also so. Aber was auch dabei rauskommt, ist, dass ganz viele Leute offensichtlich auch von der anderen Seite dann gesehen werden als Leute, die man nicht mehr erreichen kann. Und diese Menge wird immer größer, wie bei einer Sanduhr. Das heißt also, es sind immer noch oben relativ viele drin, aber sie fallen alle, wie du ja eben Oberwelt und Unterwelt gesagt hast, so ist das Bild ja ganz schön, sie fallen alle durch, weil sie mittlerweile alle mitkriegen, was läuft. Und wenn die Zahl der Zustimmung einfach zu gering ist, dann funktionieren deren illusionäre Welten nicht mehr. Und dann verstehen die Leute auch, was sie fragen müssen, wo sie hinschauen müssen und so weiter. Also es ist noch ein Unterschied zu der Welt von Snowden, die er uns gezeigt hat, denn dagegen kann man quasi nichts machen. Man hat ein Handy, man hat einen Computer, man kann ja gar nicht teilnehmen so richtig, wenn man das alles nicht hat. Und dadurch ist man quasi in der größten Überwachungsfalle, die man sich vorstellen kann. Und dass das missbraucht wird, das wissen wir auch. Aber ich würde sagen, dieser Kampf hier, der ist noch nicht zu Ende geführt. Ja, also dieser Kampf da, wo illusionäre Welten erschaffen werden, die dazu führen sollen, Folgebereitschaft zu erzeugen und die nicht mitmachen, da erwägt man sie nach Madagaskar zu schicken. Mhm. Das sind Dinge, die wir aus meiner Sicht verhindern können. Und das merken auch immer mehr Leute und das schafft neues Bewusstsein. Und dann muss man irgendwann sagen, dass man vielleicht ein Problem hat, wenn man SPD oder Grünen nahe ist, weil das ist, glaube ich, eher jetzt gerade mittlerweile ein Thema, dass die Gefahr eigentlich Grünen oder SPD nahe zu sein schon damit verbunden ist, dass man diese Sachen stützt, ja, dass man keine Fragen stellt und so weiter. Also es unterscheidet quasi viele Leute Fragen stellen zu Nicht-Fragen stellen, auch in dieser Regierung. Ja, da werden ja keine Fragen gestellt. Also die einzigen, die Fragen stellen, sind ja offensichtlich die Leute, die bei der AfD sind, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Weise dafür bin, dass es die AfD
gibt. Ja, das ist so. Ja.
Aber sie stellen halt die einzigen Fragen und das muss man feststellen dürfen. Und ich möchte dann auch nicht mit Moralien überschüttet werden, auch wenn das natürlich Leute dann versuchen. Aber das prallt ja irgendwann auch ab. Also irgendwann kriegt das ja auch keine, dass der Effekt verschwindet ja, wenn die immer sagen, ja, aber der macht das und so weiter. Das ist ja alles nur noch Unsinn.
Ich sehe das genauso wie du. Nur ich glaube nicht, dass es sozusagen eine Selbstaufklärung geben wird. Und ich habe auch noch eine Sorge, dass dieser Ruf nach Aufklärung oder nach Aufarbeitung dazu führt, zu dem Glauben führt, man könnte nochmal zurück. Also all das, was kollabiert ist, ist derartig kollabiert, dass wir nicht mehr in einem reparierten Form darauf zurückgreifen können. Und ich plädiere eher dafür, dass wir sozusagen nach vorne Auswege suchen, also in eine Zukunft, die wir neu erfinden müssen, inklusive unserer Person, als dass ich glaube, wir können nochmal zu dem alten Ordnung zurückkehren. Aber wenn wir ein paar Professoren rausschmeißen und Politiker rausschmeißen, das halte ich für einen Kipppunkt. Da bleiben die Leute auf der Schwelle stehen und denken, vielleicht bekommen wir ja noch recht. Nein, wir werden wahrscheinlich Tribunale veranstalten. Die sind genau in dem Sinne wichtig, wie du es gerade gesagt hast. Aber sie werden nicht dazu führen, dass wir eine alte Welt wiederfinden. Die ist meines Erachtens verloren. Aber das geht jetzt.
Aber wer will die auch haben? Also ehrlich gesagt, das sind ja nur so vereinfachte, abgekürzte Gedanken. Wenn man sich genaue Gedanken darüber macht, dann sehen wir, dass alles ständig einem Wandel unterliegt und das ist ja auch in Ordnung. Es gibt natürlich alleine durch neue aufkommende Technologien, die man gar nicht verhindern kann und vielleicht auch gar nicht muss, gibt es quasi ja sowieso Veränderungen, die so massiv sein werden. Also gerade dieses Thema der künstlichen Intelligenz, das wird so massive Veränderungen herbeiführen. Ich würde sagen, wenn die Leute aufhören, in 10er-Jahren oder 20er-Jahren im Voraus zu denken, denn das wird nicht mehr sein. Ich bin da eigentlich ganz gut aufgehoben, weil ich denke quasi immer nur sehr kurz voraus und habe natürlich das im Blick, was kommen könnte. Aber ich nutze die Möglichkeiten, die sich durch neue Dinge geben. Und diese Möglichkeiten sind viel interessanter und spektakulärer. Und natürlich muss man im Auge behalten, dass man sich nicht zum Knecht von irgendwas macht. Aber man kann auch manche Dinge zum Überführen von anderen wieder benutzen. Also jeder kann das. Und deswegen würde ich sagen, dass die Corona-Aufarbeitung, die wird auf diese Weise schwelen und schwelen und schwelen. Da wird es keinen geben, der irgendwas Vernünftiges macht, weil es ja auch immer unbefriedigend ist. In Schleswig-Holstein waren im Landtag da. Ich habe das irgendwie zufällig durch ein Video gesehen. Da haben sie im Landtag eine Aufarbeitung versucht und haben dann irgendwie alle möglichen Leute eingeladen, die alle gesagt haben, nee, ist alles total in Ordnung. Also wir haben alles richtig. Ja, also das können sie gerne machen im Fernsehen und so weiter. Das wird nichts. Das wird nichts.
Wunderbar. Lieber Tom, ich freue mich total auf das nächste Gespräch über dein Buch oder über euer Buch. Du hast es ja zusammen mit deiner Frau Ricky geschrieben. Wie heißt im bürgerlichen Leben nicht Ricky, sondern Ulrike, ja. ihr meint die Untersuchung. Und dann gibt es noch einen anonymen Mitautor, das ist ChatGPT und KI, sagen wir mal. Das ist hochinteressant, was du da gemacht hast. Ich hoffe, wir können bald darüber reden. Einstweilen tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und nochmal diesen ganzen Wahn ein bisschen geordnet hast.
Gerne, danke für die Einladung weiter.